Hohelied, Kapitel 4. Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen sind wie Tauben hinter deinem Schleier. Dein Haar gleicht der Ziegenherde, die vom Bergland Gileads herabwallt. Deine Zähne gleichen einer Herde frisch geschorener Schafe, die von der Schwemme kommen, die allesamt Zwillinge tragen und von denen keines unfruchtbar ist. Deine Lippen sind wie Karmesin und dein Mund ist lieblich. Wie Granatäpfelhälften sind deine Schläfen hinter deinem Schleier. Dein Hals gleicht dem Turm Davids, mit 1000 Schildern behängt, allen Schilden der Helden. Deine Brüste gleichen jungen Gazellen, Gazellenzwillingen, die zwischen den Lilien weiden. Bis der Tag kühl wird und die Schatten fliehen, will ich auf dem Myrrenberg gehen und auf den Weihrauchhügel. Schön bist du, meine Freundin, in allem, kein Makel ist an dir. Komm mit mir vom Libanon, meine Braut, komm mit mir vom Libanon, steig herab vom Gipfel des Armana, des Schenir, des Hermon, von den Lagerstätten der Löwen, den Bergen der Leoparden. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt, mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Wohlgerüche. Honig träufeln deine Lippen, meine Braut. Honig und Milch sind unter deiner Zunge. Und der Duft deiner Kleider ist wie der des Libanon. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Brunnen. Deine Schösslinge sind ein Lustgarten von Granatbäumen mit herrlicher Frucht. Zyperblumen mit Narden, Narden und Safran, Kalmus und Zimt, samt allerlei Weihrauchgehölz, Myrrhe und Aloe, den edelsten Gewürzen. Eine Gartenquelle, ein Brunnen lebendigen Wassers und Bäche, die vom Libanon fließen. Erwache, Nordwind, komm, Südwind, durchwehe meinen Garten, dass sein Balsam träufle. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht. Amen. Ich bete. Lieber Vater, wie wir gesungen haben, möchten wir dich bitten, dass du unser Herz prägst. Öffne es und leg dein gutes Wort hinein. Und schaff in uns das, was dir gefällt und das, was du liebst. Deine Braut. Amen. Liebe Gemeinde, das Hohelied von Salomo, in diesem Kapitel oder in dieser Strophe singt er in 15 Versen von seiner Braut. Und sie? Ja, sie antwortet mit einem. Etwas wenig. Aber er stellt sie dar. Und er stellt sie an für sich wunderbar dar, mit blumigen Worten. Und ich versuche jetzt, diese blumigen Worte in drei Punkte zu fassen. Erstens, du bist furchtbar schön. Zweitens, bei mir bist du schön. Drittens, wir sind fruchtbar schön. Erster Punkt, du bist furchtbar schön. Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen sind wie Tauben, dein Haar gleicht der Ziegenherde, deine Zähne einer geschorenen Schafsherde, dein Mund einer Granatapfelhälfte, dein Hals dem Turm Davids, deine Brüste jungen Gazellen. Das ist nicht wörtlich gemeint, gell? Das ist allegorisch. Allegorie ist ein griechisches Wort und heißt wörtlich anders etwas sagen, und zwar eindringlich sagen, aber anders. Wenn Salomo hier von seiner Freundin, seiner Braut singt, singt er nicht von einer seiner vielen Frauen, die er gehabt hat. Und viele der heidnischen Frauen, die er zu Königen gemacht hat, haben sein Herz schlussendlich ihren eigenen Göttern zugewandt. Und daraus ist Furchtbares entstanden. Also er singt hier nicht von einer Frau, nicht von einer Königin. Er singt von der Auserwählten und er tut das. Tja, wer steht hinter ihm? Es ist nicht Salomo, der hier so singt, du bist schön, du bist schön. Es ist der Herr Jesus Christus, der das tut. Und er singt nicht von einem bestimmten Menschen, er singt von seiner Braut, von seiner Brautgemeinde, die er erlöst hat, die er erwählt hat. Davon singt er. Es sind hier schöne Begriffe drin. Freundin heißt hier, und ich habe es schon öfter gesagt, das Wort heißt Raya, ist ein schöner Name und heißt so viel wie die Behütete, die vom Hirten Behütete. Ist jetzt auch wieder etwas komisch, der Hirte hütet Schafe und ich werde später noch etwas dazu sagen. Salomo steht für Christus, der von seiner Braut spricht. Und der Christus, der singt hier tatsächlich von seiner Gemeinde in den höchsten Tönen. Und gerade in dieser Strophe, in den allerhöchsten Tönen. Warum? Weil er sie liebt. Weil er alles für sie tut. Der Herr Jesus Christus hat für sie gelebt. Er ist für sie in den Tod gegangen und ist für sie von den Toten auferstanden. Und er regiert Himmel und Erde. Ja, das sieht man auf der Erde jetzt nicht unbedingt so. Da hat er einen Bund, dass er die Erde erhält und die Ordnung auf der Erde mehr oder weniger erhält. Er regiert sie auch, aber es ist ein Notbund, wie ein deutscher Bundespräsident einmal gesagt hat. Die Braut, die regiert er anders. Die regiert er fürsorglich, liebevoll. Auch wenn die Braut das manchmal nicht sieht und es steht ja viel da, was und warum jetzt das noch und muss das jetzt auch noch sein und so weiter. Die Brautgemeinde ist seit jeher seine Auserwählte und die er in den Liebesbund holt, die muss er versorgen. Da muss er Fürsorge üben. Er bricht diesen Bund nicht. Sie vergisst es manchmal, aber er nicht. Dreimal sagt er hier, dass sie schön ist. Einmal sagt er sogar, dass sie makellos ist. Sie muss wohl furchtbar schön gewesen sein. Aber ist er hier verliebt und macht den jungen verliebten Mann? Für Verliebte sind auch die Mängel und die Makel manchmal sehr reizvoll am anderen. Sie sehen durch eine rosarote Brille. Wir waren in Israel, das ist im letzten Jahrhundert, ich muss es dazu sagen, und wir haben mit unserem Reiseleiter Avi ein Beduinencamp besucht und da kam der Scheich uns entgegen und hat uns willkommen geheißen und dann sagt er, schaut auf eine der jungen, hübschen Frauen und dann sagt er, Jamila, Jamila. Und Avi sagt, ja, das ist das höchste Kompliment. Und sie hat geguckt und dann frage ich ihn, ja, und Jamila, was heißt das jetzt übersetzt? Und da sagt er, naja, das, Kamelstute. Und ich habe gelacht und die Kamele haben wahrscheinlich auch gelacht. Aber die Frau hat dann nicht mehr so gelacht. Für den Scheich war das das höchste Kompliment. Der Herr Jesus ist hier nicht von Sinnen aus lauter Liebe. Er schmeichelt sich nicht einmal bei seiner Auserwählten ein. Sie hat in Strophe 1 ja gesagt, dass sie schwarz ist. Das heißt, dass ihre Seele nicht sauber ist, dass sie Sünderin ist, dass sie nicht schön ist. Das hat sie gesagt. Und er, der an für sich alle Herzen durchblickt und genau weiß, was los ist und was da im Herzen drin ist, er sagt trotzdem, siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön. Ja, recht hat er, oder? Und wenn wir unser Glaubensbekenntnis anschauen und dann Artikel 25 lesen, wo steht, Gemeinden sind mehr oder weniger rein, je nachdem, wie klar oder weniger klar in ihnen die Lehre des Evangeliums gelehrt und aufgenommen wird, die Ordnungen verwaltet und der öffentliche Gottesdienst gehalten wird. Ja, uns fährt fort, auch die reinsten Kirchen unter dem Himmel sind sowohl der Vermischung als auch dem Irrtum unterworfen. Und einige sind so entartet, dass sie aufgehört haben, Kirchen Christi zu sein. Gut, manche sagen, ja, Gott liebt den Sünder, halt nicht die Sünde. Ja, dann, das geht, ja, okay. Aber Gott sagt das nicht. Er sagt etwas anderes. Er liebt seinen Sohn. Und damit allerdings auch die, die mit ihm vertraut ist, mit ihm verbunden ist. Er liebt sie um seines Sohnes willen. Wegen ihm liebt er die Gemeinde. Wegen ihm ist sie schön. Das ist jetzt der zweite Punkt. Bei mir bist du schön. Schön bist du, meine Freundin, in allem. Kein Makel ist an dir. Komm mit mir vom Libanon, meine Braut. Komm mit mir vom Libanon. Kein Makel an ihr. Echt? Wir müssen jetzt auf die Worte achten, die er benutzt. Er nennt sie die Freundin, das ist die Raya. Er ist der Ra'a, der Hirte und die, auf die er aufpasst. Komm mit mir vom Libanon. Der Libanon ist an für sich, das Wort heißt das Weiße. Die Juden haben auch das Bundeszelt, die Stiftshütte, als das Weiße betrachtet, auch weil es das Heiligste war und weil es aus Holz vom Libanon gemacht wurde. Der Libanon ist schön. Das Weiße kommt von den schneebedeckten Bergen. Und schön ist der Libanon und war immer schön, bis er jetzt halt mehr oder weniger zerstört wird. Er wurde die Schweiz des Nahen Ostens genannt, wegen den Schneebergen und auch wegen den vielen Banken, die sie hatten oder haben. Das Wort Braut, das er hier benutzt, Freundin und Braut, das kommt zum ersten Mal, also Braut kommt zum ersten Mal in der Genesis vor, und zwar in Kapitel 2. Da ist er am siebten Tag, da sieht er seine Schöpfung an und sie ist vollendet. Die Schöpfung ist vollendet. Und das Wort Braut steht eben auch für vollendet. Die Braut ist vollendet. Wann? Jetzt, wenn wir das auf die Menschen beziehen, dann ist der Mensch Mann und Frau. Und die Braut ist vollendet durch ihren Mann. Und umgekehrt dasselbe. Sie ist seine Krone. Jetzt hier auf die Gemeinde bezogen, die Braut ist vollendet. Und der Herr Jesus hat das auch am Kreuz gesagt, das mit dem vollendet. Er sagt, es ist vollbracht, es wird halt so übersetzt, aber es ist dasselbe Wort wie vollendet, das in Genesis 2 eben für den Sabbat, für den Tag des Herrn benutzt wird, vollendet. Da ist nichts auszusetzen. Ja, das ist schön. 1932 wurde am New Yorker Broadway ein Musical aufgeführt. Es ist von Sholom Sekunda geschrieben worden. Auf Deutsch heißt dieser Name Salomo der Zweite. Gut. Und ein Lied daraus ist wunderbar rund um die Welt gegangen, von den Andrew Sisters. Und es hieß so, und es fängt so an, und es wird andauernd wiederholt, bei mir bist du Shane. Please let me explain. Bei mir bist du Shane, das wurde jiddisch gesungen, das mit dem Deutschen sehr viel Verwandtschaft hat. Und dann das, bitte lass mich's erklären. Das wurde auf Englisch gesungen, wie der Rest des Liedes. Ja, bei mir bist du schön, lass mich das erklären. Ja, das muss ich jetzt bei der Geliebten des Herrn, die er vom Libanon herunterruft, auch erklären. Weil sie durch ihn vollendet ist sie nur mit ihm schön und sie wird nur mit ihm schön. Schöner. Als Gott eben am siebten Tag die Schöpfung sah, war sie perfekt. Also in allem. Tiere, Menschen, Schöpfung auch perfekt. Da war nichts mehr zu machen. Sie war vollendet. Und das ist eben das, was der Herr Jesus Christus auch am Kreuz sagt. Es ist vollbracht. Das heißt, es ist vollendet. Ja, er hat gelebt, wie Gott den Menschen geschaffen hat, vollkommen rein, treu, stark, liebevoll. Und das hat er nicht für sich selbst getan, das hat er für seine Braut getan. Am Kreuz wurde er von Gott gerichtet und verlassen und sogar verflucht. Das wurde er anstelle seiner Braut. Das galt ihm. Nein, es galt ihr. Er ist für sie ja verantwortlich, rechtlich und auch praktisch. Er ist wegen ihr ans Kreuz. Er wurde wegen ihr gerichtet. Er hat für sie gelebt, wurde für sie gerichtet, ist für sie in den Tod gegangen und ist für sie auch auferstanden. Und praktisch ist es so, wenn Gott mich ansieht, dann sieht er, wie Luther sagt, ein abscheuliches Wesen. Aber er hängt sich, wie Luther gesagt hat, er hängt sich an mich. Wenn Gott mich ansieht, dann sieht er seinen Sohn und dessen makellose Schönheit. Und das ist bei Gott rechtsgültig, denn es ist, ich bin im Bund. Es ist ein Bund geschlossen worden. Es ist ein Gnadenbund. Und dieser Gnadenbund enthält das, was ich eben gesagt habe. Ich bin schön gemacht worden. Gott sieht seinen Sohn in mir. Praktisch bin ich gar nicht schön. Praktisch ist Raya, die seine behütende Liebe empfängt, nicht vollendet. Aber sie wird schöner. Sie wird schöner gemacht durch den Bräutigam. Sie hat diesen Bräutigam nötig. Sie hat diesen Hirten nötig, der sie führt und leitet. Und weil er die Braut eben mit einer Schafherde vergleicht und Raya und ihr den Namen Raya gibt, folgen wir jetzt Psalm 23. Er macht meine Mängel bewusst. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und schon habe ich die Mängel, habe ich sie gesehen. Römer 3, 23 sagt, wir alle sind Sünden und ermangeln der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Da ist Psalm 23 kein Mangel und allgemeine Diagnose Gottes. Alle haben Mängel. Und was ist jetzt los? Ja, mit dem Hirten ist gut. Er ist makellos. Er ist schön. Er hat keine Mängel. Und das gilt auch für seine, jetzt Psalm 23, für seine Herde. Er führt sie. Er erquickt sie. Regeneriert die Seele. Führt dich den rechten Weg, den wir nicht unbedingt kennen. Und wenn Todesschatten und Gefahren und feindselige Menschen dein Leben bedrohen, musst du keine Angst haben, denn er ist stark genug und auch willens, sie zu vertreiben, all das Böse. Er salbt dein Haupt mit Öl, und Öl ist, das ist reine Kosmetik, das ist schön. Also Kosmos, das heißt an für sich die Erde, Schmuckstück. Und Kosmetik, das macht schön, ist aber auch heilsam. Und das tut er. Durch den Heiligen Geist macht er heil und macht schöner. Und das Öl steht eben für den Heiligen Geist. Er gibt, mein Becher fließt über gar, überfließendes Leben gibt er, sagt er in Johannes 10, 10b. Nicht nur ein wenig Leben gibt es einer Herde, mehr, nicht nur vegetieren, mehr, überfließendes Leben, wie der Herr Jesus sagt. Das gilt dann auch für die anderen, das fließt auf die anderen über. Und da fließt dann auch Güte und Liebe und die Tat, die hilfreiche Tat, die fließt über. Und so wird der Mensch an für sich grundsätzlich glücklich, das ist erfülltes Leben. Ja, und dann noch nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Vorne der Hirte, ich in der Mitte. Und was kommt hinterher? Nur Güte und Barmherzigkeit. Meine Sünden unter seiner Gnade. Meine Fehltritte unter seiner Gnade. Und auch die bösen Menschen oder die Krankheit, der Unfall und so weiter, das muss mir zum Besten dienen. Es gehört zu seiner Güte und es gehört zu seiner Gnade. So wird man schön. Und so gibt man, ja, und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn immer da. So kommt man in den Himmel. Das ist der Weg. Dann ist man perfekt. Hier auf dem Weg ist man nicht perfekt und ist an für sich von sich aus, von seinem natürlichen Wesen, auch vom Herzen her, nichts. Betrügerisch. Das Herz ist betrügerisch. Ja, Aufgabe des Hirten für seine Reiher, für seine Braut, für seine Herde. Führen, Seele regenerieren, sättigen, schützen, schön machen. Aufgabe der Geliebten, der Braut, ihm folgen und dabei schön werden. Es ist ein neues Bild in Vers 12, da sagt er, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Brunnen. Deine Sprösslinge sind ein Lustgarten von Granatbäumen mit herrlicher Frucht. Ja, das ist jetzt im Gesamten ein Hinweis auf Eden, auf das Paradies. Da war alles gut. Und jetzt bei der Gemeinde, bei der Braut, da ist nicht alles gut, weil sie eben noch Braut ist und weil sie noch Sünderin ist, weil sie noch schwarz ist, wie sie sagt, weil sie noch Sünden hat. Aber es ist trotzdem ein Bild auf die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Garten, ist sein Garten und er wandelt im Garten. Er ist mitten im Garten. Sie empfängt ihn. Und das wird sie auch am Schluss tun. Da sagt sie eben in ihrer Antwort, komm und genieße deine Frucht. Ja, wir sind, dritter Punkt, wir sind furchtbar, nein, nicht Ja, wir sind furchtbar, aber wir sind fruchtbar schön. Und das ist der dritte Punkt. Sie sagt und bittet, erwache Nordwind, komm Südwind, durchwehe meinen Garten, dass sein Balsam träufle. Mein Geliebter kommt in seinen Garten und esse seine herrliche Frucht, seine herrliche Frucht. Hier singt sie endlich einmal vom Bräutigam. 15 Verse er von ihr und sie nur einen Vers. Aber es ist eine gute Bitte, komm. Und er wird kommen, er kommt. Wenn jemand es ernst meint und Gott sucht oder den Herrn Jesus sucht, dann wird der sich nicht verweigern. Dann lässt er sich finden. Ja, hier singt sie und das ist schön. Und sie singt auch, ja, in Vers 9 hat er gesagt, dass sie ihm sein Herz geraubt hat. Aber wie das? Sie ist doch nicht schön. Wie kann sie da sein Herz rauben? Ihr Elend, ihr Sündenelend hat ihm das Herz geraubt. Allerdings auch ihre Antwort, ihre Reaktion. Und dann ist das, dass sie bittet, dass der Heilige Geist ihren Garten, die Gemeinde durchweht. Und das ist eine gute Bitte. Das tut ihr gut und das zeigt, wie gut sie ist und dass sie schon reagiert auf ihn, dass sie sein ist und dass sie auch mit ihm zusammen sein will. Und dass sie auch für ihre Geschwister will, ja, da soll seine Fruchtbarkeit, seine Schönheit und seine Fürsorge und seine Führung, die sollen fruchten. Und sie gibt gerne Frucht. Und es ist nicht das, dass sie ihre eigenen Früchte da gibt. Es ist dein Garten und es sind deine Früchte oder deine Frucht, sagt sie. Komm und genieß das. Und was ist das jetzt wieder? Alles, was wir tun in seinem Namen und nicht in unserem, wo wir ihm folgen und was wir reden, bitten, tun in seinem Namen, das ist seine Frucht. Und wir werden sie noch genießen und bestaunen, denn diese Werke werden uns folgen bis im Himmel und dort können wir sie dann genießen. Zum Teil können wir sie hier schon genießen und das ist gut so. Der Jesus sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Gut. Wer es nicht tut, bringt keine Frucht. Nicht gut. Aber sie will. Und das ist das Wesentliche. Sie will. Und er schlägt ihr ihre Bitte nicht aus. Er sagt zu seiner Gemeinde in Matthäus 18, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich natürlich dabei. Er kommt in den Garten. Und wenn ich das am Anfang des Gottesdienstes sage, dann ist das nicht einfach so gesagt. Wir müssen damit rechnen, dass er tatsächlich da ist. Im Wort, im Geist und durch die Geschwister. Und er sagt in Hebräer 10, 25, da nennt er diese Gemeindeversammlung tatsächlich Vereinigung mit ihm. Da sind wir vereint mit ihm. Nicht körperlich, nicht endgültig, das heißt nicht vollkommen. Aber wir sind eins im Geist, wir sind eins in seinem Wort und eins auch im Miteinandergehen als Herde. Klingt jetzt nicht gut, ich weiß, aber es ist gut. Die wirkliche und die vollkommene Vereinigung, die ist erst dann, wenn er wiederkommt, um seine Braut zu sich zu holen. Dasselbe Wort ist Vereinigung. Und dann werden wir ihn sehen, so wie er ist. Und unsere Schwachheit wird und unsere Fehler und unsere Mängel und unser all das wird dann nicht mehr sein. Da werden nur noch die Früchte sein, für die er uns lobt, die wir in seinem Namen vollbracht haben. Ja, bis dahin braucht die Zicke den Hirten. Bis dahin braucht die unvollendete Braut ihren vollendeten Bräutigam, der sie schön macht. Amen.